Hallo und willkommen zur aktuellen Ausgabe des DTC Dive. Heute mit Karl Weiche über den Dächern von Frankfurt. Servus Karl.
Danke dir. Freue mich sehr auf so einen Podcast mit dir.
Karl ist Gründer und Geschäftsführer von Accelerated, einer der renommiertesten Boutique-Conversion-Optimierungsagenturen aus Deutschland. Karl, erzähl doch mal ein bisschen, was Accelerated ausmacht und wie euer Ansatz ist.
Gerne. Erstmal freue mich sehr auf den Podcast mit dir. Danke, dass du hier bist und dass ich hier auch draußen sein darf. Zu uns, wir haben die ganze Agentur vor 4 Jahren ins Leben gerufen. Damals haben wir angefangen mit so Shop-Aufbau, Copywriting, allem Möglichen und haben uns in Überzeit immer mehr auf das ganze Thema Conversion-Optimierung und A/B-Testing für 8-stellige Brands fokussiert. Das heißt, uns da, sag ich mal, so diese Nische genommen von 8-stelligen Direct-to-Consumer-Brands, die irgendwo in der Wachstumsstufe sind von so 10 bis 50 Millionen Jahresumsatz, weil man da eben noch sehr dynamisch, sehr agil arbeiten kann, sehr viele Tests und Experimente machen kann. Und da bist du noch nicht so in dem Bereich, wo es dann irgendwann zu corporate wird. Weißt du, wenn man jetzt irgendwie an große Konzerne denkt, da dauert es dann irgendwie sehr lange, bis man mal was testet, was Neues ausprobiert. Und dieser Ansatz von, wir machen hier Conversion-Optimierung, wir testen jede Woche neue Designs, neues Copywriting, neue Angebote, funktioniert da eben nicht so gut, weil da sind natürlich die ganzen Entscheidungszyklen viel länger. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir fokussieren uns auf Direct-to-Consumer-Brands mit jüngeren Foundern, die eben dieser Wachstumsstufe sind, die noch sehr agil sind und sehr viel ausprobieren. Und das haben wir jetzt über die letzten 3 Jahre gemacht, haben jetzt ein Team von 41 Leuten dafür aufgebaut, mit über 200 Brands gearbeitet, international sowas wie Alex Hormozi, Kino Buddy, The Udi, so als die Top-Cases. Im deutschen Raum haben wir alles gemacht wie Paul Valentine, Sassy Classy, Colibri Skincare, Rosenthal, also die ganzen Brands, die man eigentlich kennt. Und ja, sie machen den ganzen Tag eigentlich nichts anderes außer Conversion-Optimierung und Marketing.
Cool, cool. Dann erzähl doch mal, wie du aktuell so die Situation siehst im DTC-Bereich. Was sind so die Trends und was sind so die größten Herausforderungen deiner Meinung nach?
Sehr, sehr gute Frage. Was ich gesehen habe generell im E-Commerce-Markt ist, dass wir sehr viele Faktoren hatten in der Umgebung, also jetzt nicht, sag ich mal, Sachen direkt im E-Commerce, aber die eine starke Auswirkung hatten auf den E-Commerce. Sowas wie die ganze Corona-Thematik, sowas wie den ganzen Krieg im Nahen Osten, sowas wie Inflation, steigende Rohkostpreise und so weiter und so fort, die jetzt alle dazu geführt haben, dass wir einen riesigen Boom hatten, so 2020, 2021, der dann irgendwann gekippt ist, so Ende 2021. Und jetzt ist es so seit Mitte 22 dabei, immer mehr zu kippen, weil die Konsumenten haben nicht mehr diese Stimmung wie über Corona, wo man die ganze Zeit zu Hause war, die ganze Zeit irgendwie online war, Sachen geshoppt hat und gut Geld zur Verfügung hatte. Und jetzt spürt der Konsumentenmarkt das, dass die Tasche kleiner wird, dass man weniger Geld zur Verfügung hat. Dementsprechend wird erstens weniger Geld generell ausgegeben und zweitens nicht mehr so schnell mit neuen Marken ausgegeben. Das heißt, die bestehenden Brands sind ein bisschen mehr am Struggeln, weil die Konsumenten weniger Geld zur Verfügung haben und die neueren Brands merken das noch mehr, weil in so einem Markt überlegst du dir natürlich dreimal, wenn ich jetzt irgendwie 200 Euro habe zum Ausgeben, gebe ich das bei der Marke ab, wo ich schon 5-mal gekauft habe oder probiere ich jetzt mal eine neue Marke aus, ne? Und das hat jetzt eben über Zeit dazu geführt, dass es für E-Commerce-Brands immer schwieriger geworden ist, zusätzlich zu dem ganzen Thema, dass die Klickpreise die ganze Zeit weiter steigen. Es gibt immer mehr Werbetreibende auf Plattformen wie Facebook. Das heißt, sag ich mal, wie du dir den Traffic einkaufen kannst, wird immer teurer. Genau, und das führt jetzt eben zu der Situation, dass E-Commerce nicht mehr so ein Einhorn-Wunderland ist, wo irgendwie nur Regenbogen sind, wie vor 2, 3 Jahren, sondern das ist jetzt eben echt härter und schwieriger geworden ist, als Brand profitabel zu wachsen.
Mhm. Du siehst ja viele Brands, hast du eben gesagt, ihr habt mit über 200 Brands gearbeitet. Wo denkst du, lassen die DCs am ehesten Geld auf dem Tisch liegen, weil sie da nicht ihr volles Potenzial abschöpfen?
Sehr gute Frage. Ich glaube, dass die meisten Founder und Unternehmer, mich mit inkludiert, haben so ein kleines Shiny Object Syndrom. Das heißt, wir mögen erstens immer neue Sachen und wir mögen alles, was irgendwie so ein bisschen glänzt. Das heißt, man steckt sehr viel Zeit, Energie und auch Geld in Sachen, die gar nicht so einen hohen Return haben. Sowas wie eben jetzt ein überkrasses Branding, eine überkrass polierte Webseite, überkrassen Social-Media-Content. Es gibt richtig viel von diesen so Branding-Kampagnen, die irgendwie 1, 2 Minuten lang sind und 50 oder 100.000 Euro kosten, aber keine Sales bringen. Also es wird sehr viel Geld reingesteckt in Sachen, die jetzt keinen direkten messbaren ROI haben. Und das ist, sag ich mal, ein Fehler. Und wie ich es besser machen würde oder was ich immer gern sage, ist, fokussiere dich nur auf dein Marketing. Also fokussiere dich darauf, wie kannst du mit deinem Produkt ein richtig geiles Angebot schaffen, was du dann geil vermarkten kannst in deinen Zielgruppe. Und das dritte ist, wie schaffst du es einzigartig zu seinem Marketing? Das heißt, dass du jetzt nicht der Hundertste bist, der irgendwie vegane Supplements machst oder Schmuck, der nicht abfärbt oder sowas, sondern dass du halt immer einen Differentiator überlegst, also quasi ein Alleinstellungsmerkmal dafür, dass dein Marketing halt gut ankommt, weil je besser dein Marketing, desto weniger Geld gibst du aus für deine Ads, desto mehr Conversions kriegst du und desto größer dein Vorteil gegenüber der Konkurrenz.
Das macht natürlich ganz viel Sinn. Ich selbst bin ja auch natürlich extrem großer Verfechter von Testing und Learning. Ist, glaube ich, gerade in so einem kompetitiven Markt wie im E-Commerce mittlerweile halt unabdinglich. Vielleicht kannst du kurz und knapp erklären, warum eine Full-Funnel-Optimierung an der Stelle so wichtig ist und wie ihr das angeht.
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal kurz zum Full-Funnel-Optimierung für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben vom Podcast.
Genau,
erklärst du mal kurz. Die Idee dahinter ist, dass man eben eine kohärente Geschichte aufbaut vom ersten Touchpoint bis zum letzten Touchpoint. Das heißt, von der ersten Ad, die ausgespielt wird, über dann die ganzen Seiten bis hin zur Dankesseite, bis in die Bestellung dann bei einem zu Hause ankommt. Dass man sich wirklich jeden einzelnen Touchpoint anguckt und dass alles an einem roten Faden entlängs geht. Also Beispiel, ich verkaufe irgendwie, keine Ahnung was, ein Gerät, was dafür sorgen soll, dass Frauen in ihrer Periode weniger Unterleibsschmerzen haben. Das ist irgendwie so ein kleines Gerät, das so massiert und so Wärme abgibt. Ne? Und dann baue ich einen Creative und das Creative hat den Angle, wie du als Frau während deiner Periode weniger Unterleibsschmerzen hast. Und dann geht's eben darum, das, was du in dem Creative zeigst, vom Messaging, vom Copywriting, von den Bildern, von den Produkten, dass du genau das gleiche auf der Landingpage dann wieder hast. Also dass es nicht irgendwie ist, in dem Creative zeigst du, das hier ist das beste Gerät gegen Unterleibsschmerzen wegen der Periode und dann auf der Produktseite steht ganz oben, keine Ahnung was, hilft dir deinen unteren Rücken zu entspannen.
Ja.
Es muss halt von der Storyline, von der Geschichte von A bis Z Sinn machen und den potenziellen Kunden fast wie an so die Hand nehmen. So, dass der richtig tief da reingeht. Deswegen nennt man es Funnel, so, weil der geht durch ein Funnel durch, schaut nicht links und rechts und klickt im Store rum, sondern der geht komplett, wird er durch einen Funnel geführt. Und das ist die Idee dahinter. Und ich sag mal, aus unserer Perspektive, was wir machen, ist halt grundsätzlich mal zu schauen, was ist so eine komplette Geschichte, die man erzählen kann und die dann aufzugliedern in was müssen wir den Ads zeigen und was müssen wir auf den Landingpages zeigen und durch den Funnel hinweg und dann eben dafür zu sorgen, dass die Teams das Gleiche machen und das Gleiche ausspielen. Das heißt, dass alles abgesprochen ist vom Copywriting, vom Design, von den Bildern, die gezeigt werden und den Videos, dass das eben von dem Paid Media Team über das Conversion Team komplett abgesprochen ist, was ausgespielt wird und man dadurch dann eben diese Full Funnel Optimierung erreicht.
Genau, also ihr arbeitet im Wesentlichen mit dem Team, das den Online-Shop betreut, zusammen, den Creative Team, dem Performance Marketing Team ist im Wesentlichen auch dort ein ganzer Funnel, den ihr im Unternehmen irgendwie da an Bord holen müsst, um so einen Test aufzusetzen. Ne?
Ja.
Genau. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, wie genau der Prozess dieser Optimierung dann läuft? Also ihr habt quasi euch überlegt, wie die Story ist, wie der Funnel sein soll. Wie implementiert ihr die Tests und wie sieht dieser Prozess aus dann?
Also der Prozess, simpel runtergebrochen, ist eigentlich immer der gleiche. Alles fängt an mit Daten. Das heißt, dass man sich immer mal die Daten anguckt, entweder die Daten vom Environment, das heißt, was passiert im Markt, was passiert bei der Zielgruppe, was machen andere Konkurrenten gerade und dann das zweite ist deine spezifischen Kundendaten. Das heißt, was passiert bei deinen Kunden, wie geht's denen, wie verhalten die sich, was ist denen wichtig, was ist denen nicht so wichtig und basierend auf diesen ganzen Datenpunkten überlegt man sich dann eben Verbesserungsmöglichkeiten. Also Beispiel, ich habe jetzt eine Produktseite und verkaufe irgendwie einen Produkt, wie zum Beispiel diese Wasserflasche hier und dann sind oben im Copywriting sind drei Bullet Points und dann steht da, die hat einen blauen Deckel, die ist sehr schön geformt und da passen 750 Milliliter rein. Dann mache ich aber eine Kundenumfrage, wo ich die Kunden frage, warum hast du eigentlich diese Flasche gekauft? Und dann sagen die, ja, die ist nicht zerbrechlich, die sieht geil aus und meine Freunde beneiden mich dafür. Und dann im nächsten Schritt wäre die Idee zu sagen, okay, lass uns doch mal die Produktvorteile, die wir oben auf der Produktseite zeigen, abändern, basierend auf dem Kundenfeedback, was wir bekommen haben. Und dann setzen wir eben dafür einen Test auf. Das heißt, wir implementieren es nicht einfach, sondern wir testen es vorher, wo wir eben diese drei neuen Bullet Points an 50% der User ausspielen, um uns quasi das Feedback vom Markt zu holen, wie das ankommt. So, wie, weil das ist das Allerwichtigste. Wie kommt es am Markt an? Wie kommt es in der Zielgruppe an? Und hat es einen messbaren Effekt auf die Conversion Rate oder auf den Bestellwert? Und wenn das so war, über einen gewissen Zeitraum hinweg mit statistischer Signifikanz, dann im nächsten Schritt implementiert man das. Und das ist eigentlich dieser ganze Prozess von, ich schaue mir Daten an, ich überlege mir was, ich setze einen Test dafür aus, ich analysiere die Testergebnisse, ich implementiere das.
Macht Sinn. Kannst du was dazu sagen, welche Elemente von den Online-Shops das größte Potenzial an Optimierungen in sich bergen? Also wo kriegt man im Wesentlichen den größten Bang for the Buck?
Sehr, sehr geile Frage. Das Krasseste, was ich sehe, ist immer wieder das Angebot. Das heißt, wie stark ist der Product-Market-Fit? So, das ist, was ich gerade erklärt habe mit dieser Wasserflasche. Das kannst du auf alles übertragen. Also wenn ich jetzt ein Produkt habe oder einen Service, wie stark treffe ich genau die Schmerzpunkte meiner Zielgruppe, wie stark treffe ich die Wünsche meiner Zielgruppe, sodass die mir das aus der Hand reißen, egal wie teuer das ist. Weil du willst ja nicht so eine Preispolitik machen oder irgendwie deine Konkurrenten unterbieten und dadurch einen Vorteil haben, sondern du willst eigentlich dahin kommen, dass deine Zielgruppe egal ist, wie teuer das ist, weil es so krass ist vom Product Market Fit, dass die wirklich denken, Alter, das ist hier lebensverändernd. Und da willst du hinkommen. Das heißt, das Angebot ist immer das Krasseste. Also jetzt nicht das Angebot an sich, ich verkaufe eine Wasserflasche oder drei Wasserflaschen, sondern kriege ich die so dargestellt, dass meine Zielgruppe denkt, ich muss diese Wasserflasche von Karl kaufen, weil die wirklich so lebensverändernd ist. So. Und das schafft man natürlich über die Bildsprache und auch über das Copywriting. Wenn ich dafür sorgen kann, dass ich oder dieses Vitaminwasser, was ich gerade trinke, wenn ich dir das so gut präsentiere, dass du danach denkst, boah, das wird komplett mein ganzes Leben verändern, dann ist es dir egal, ob ich sage, das kostet jetzt 3 Euro, 5 Euro oder 10 Euro. So. Und das ist eigentlich das Krasseste, was man machen kann zu Beginn, basiert natürlich auch sehr starker Zielgruppenverständnis. Wenn ich irgendwie sage, hey Markus, du hast ja einen sehr stressigen Alltag, du bist viel unterwegs, du siehst das gerade, du bist hier mit mir einen Podcast machen, dann hast du gleich den nächsten Termin im Office, dann willst du zwischendurch dich noch mit deiner Freundin treffen, dann gehst du noch zum Sport, dann arbeitest du nochmal von 10 bis 12 und sowas. Und dann bist du so ein bisschen ausgelaugt zwischendurch. Ne? Die Konzentration geht flöten. So. Das Beste, was du machen kannst, ist eigentlich die ganze Zeit hier so ein paar Schlücke nehmen von Vitaminwasser. So eine Storyline knallt viel krasser, als wenn ich einfach sagen würde, hey Markus, hier sind Vitamine im Wasser, kauf mal das Wasser. Ne?
Klar.
Und das ist das, was ich meine mit, dass man halt ein geiles Angebot machen muss, was auf die Zielgruppe zugeschnitten ist, wo die sich auch verstanden und abgeholt fühlen. Weil du hast ja gerade den Unterschied selbst gemerkt, als ich die Storys erzählt habe, so was da viel ansprechender ist. Das ist eigentlich Nummer eins und krassesten, was man machen kann. Das zweite ist richtig stark Vertrauen aufbauen. Weil diese ganzen Claims, Marketingversprechen und Botschaften funktionieren nicht, wenn die mir nicht vertrauen. Weil jeder kann das Blaue vom Himmel erzählen, aber wenn, so wie ich jetzt gerade aussehe, mit der Tonalität und Selbstbewusstsein, wie ich es rübergebracht habe, würdest du es mir vielleicht abkaufen. Wenn ich irgendwie aussehen würde wie ein dahergelaufener Typ auf der Straße mit irgendwie so Kara-Baggy-Pants und Haare nicht gemacht und so und die irgendwas erzählen würde von Performance-Optimierung durch Vitaminwasser, würdest du es mir nicht abkaufen. So, und das ist das, was du online auch auf dem Online-Shop rüberbringen musst, diese Autorität, dieses Vertrauen, dass du eben Social Proof anzeigst, dass du Kundentestimonials anzeigst, Kundenerfolgsgeschichten, Bilder, Videos, sowas wie Press Releases oder wo du überall gezeigt wirst, in irgendwelchen Magazinen oder Fernsehshows, dass du eben dafür sorgst, dass deine potenzielle Kunden und deine Zielgruppe dir vertraut, damit dann die ganzen Marketingbotschaften, die du machst, auch angenommen werden.
Ja.
Das sind eigentlich so die krassesten Hebel.
Wobei man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass die Kunden, mit denen du arbeitest, das schon eigentlich auf dem Kasten haben müssen, weil die sind schon bei 10 Millionen, oder? Oder ist es so, dass du da oft auch reinkommst und sagst, okay, krass, also hier stimmt am Offer tatsächlich immer noch was nicht?
Nee, gar nicht so sehr. Deswegen, wir machen ja auch Optimierung. Wir sind jetzt gar nicht, es gibt verschiedene Wachstumsstufen, wenn ich mir jetzt E-Commerce angucke. Und die erste Wachstumsstufe war beispielsweise dieses mal von 0 auf 5 Millionen oder 0 auf 10 Millionen. Damit haben wir gar nichts zu tun. Da sind diese ganzen Sachen wie Offer, Product Market Fit, Creative Strategy und sowas super essentiell. Wenn wir reinkommen, dann ist das schon etabliertes Unternehmen mit Product Market Fit, wo es eher um einen Feinschliff geht. Sage ich jetzt, dass Vitaminwasser hilft dafür, dass du dich besser konzentrieren kannst oder dass du weniger müde bist? Also so Feinschliffsachen. Ja, ja. Das ist nicht viel, das sind vielleicht mal 5%, 10%, 15%. Aber wenn ich das bei einer Brand mache, die 60 Mio im Jahr macht, dann hat man natürlich da direkt eine große Auswirkung von. Und das ist so unser Spezialgebiet. Also wirklich diesen Feinschliff, das nochmal ein paar Prozentpunkte mehr rausholt, was dann übersetzt immer direkt ein... Das Kleinste, was du eigentlich machen kannst, ist irgendwie eine Verbesserung, die direkt 20.000, 30.000 mehr bringt im Monat. So. Durch diese Mini-Veränderung. Einfach, weil du auch mit so großen Brands arbeitest. Das ist so, keine Ahnung, würdest du mit VW arbeiten und du würdest irgendeinen Prozess implementieren, der den 0,01% mehr effizient bringt im Unternehmen, weil du irgendwas verbessert hast, wären das direkt ein paar Millionen, die dir einsparen würden. Einfach, weil du dich in so einer großen Größenordnung begibst.
Jo, macht Sinn. Kannst du was dazu sagen, wie bei euch der Prozess ist, um rauszufinden, welche Varianten ihr überhaupt testet? Also da gibt es ja erstmal ein ganz breites Repertoire an Sachen, die man testen kann. Wo setzt ihr Prioritäten und wie entscheidet ihr unten drunter dann, welche Varianten tatsächlich getestet werden?
Auch eine sehr gute Frage, eine sehr fortgeschrittene Frage. Wenn wir jetzt beispielsweise 100 Ideen haben, dann setzen wir uns hin und dann graden wir diese Ideen nach einem System. Das heißt, wir haben 10 verschiedene KPIs, wo jede Idee durchläuft. Sowas wie, ist diese Idee belegt mit quantitativen Daten? Ist diese Idee belegt mit qualitativen Daten? Ist diese Idee dafür geschafft, dass Kunden mehr kaufen? Ist diese Idee dafür designt, dass wir die Motivation erhöhen? Ist diese Idee designt, dass wir etwas hinzufügen oder wegnehmen? Also wir haben so ganz viele KPIs, wo jede Idee durchläuft und quasi gegradet wird, also eine Punktzahl bekommt. Und die Ideen, die die höchste Punktzahl haben und dementsprechend die höchste Wahrscheinlichkeit, ein gutes Ergebnis zu erzielen, gehen wir als erstes an. Dann kannst du beispielsweise mit 10 KPIs 100 Punkten erreichen und dann hast du eben Ideen, die überall krass scoren. So, wenn du die wirklich auf jede KPI anschaust und du hast Ideen, die eben einen niedrigeren Wert haben. Und das ganze System ist dafür geschafft, dafür zu sorgen, dass bevor wir die Idee testen, die schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, gut zu performen.
Geiler Ansatz. Finde ich gut. Wir reden immer von Conversion Rate Optimierung. Am Ende des Tages geht es ja darum. Aber vielleicht kannst du auch nochmal dazu sagen, welche KPIs generell in den Tests irgendwie angeschaut werden. Es gibt ja oft auch Tests, die darauf abzielen, beispielsweise einen Warenkorbwert zu erhöhen. Da geht es gar nicht direkt um eine Conversion Rate Optimierung, sondern in dem Fall dann um eine Umsatzerhöhung. Was sind so die häufigsten KPIs, auf die ihr die Tests auslegt?
Also ich differenziere da gerne zwischen den primären KPIs und sekundären KPIs. Primär wäre für mich Conversion Rate, das heißt, wie viele Leute kaufen, Bestellwert, das heißt, wie viel geben die aus, und Revenue per User, das heißt, wie viel ist jede einzelne Sitzung auf meinem Online-Shop wert. Das sind so die primären KPIs, die wir uns anschauen. Sekundäre KPIs ist sowas wie, was bei größeren Brands eigentlich eher Sinn macht, so wie lange sind die auf der Seite, also in Richtung Brand Awareness, wie viele Seiten haben die gesehen, wie viel Prozent vom Content haben die konsumiert, wie hoch ist die Abbruchsrate, also alles, was so in dieses Richtung Besucherverhalten geht, weil Beispiel, wenn ich dafür sorge, dass die Leute im Schnitt nicht mehr eine Minute auf der Website sind, sondern zwei, hat das vielleicht nicht einen direkten Impact auf Conversion Rate jetzt in diesem Testzeitraum, aber langfristig einen indirekten Impact auf Brand Awareness und Brand Value, einfach weil die sich, weil 100.000 Leute jetzt im Monat eine Minute mehr Zeit verbringen mit mir als Brand, was langfristig eine krasse Auswirkung hat. Aber das
ist natürlich schwer zu quantifizieren, genau. Dann im Test.
Ja, ja.
Genau. Okay, macht Sinn. Kannst du vielleicht auch für unsere Audience, die vielleicht auch zum großen Teil noch nicht bei den 8 Stellen sind, sagen, was so die häufigsten Fehler oder Missverständnisse sind, die Unternehmen machen, wenn sie anfangen mit CRO oder AB-Testing?
Fehler Nummer 1 ist, dass die Leute denken, ich muss komplett meinen Online-Shop neu launchen. Also die denken immer, oh, der ist jetzt nicht so krass, der funktioniert nicht so gut, ich muss den jetzt komplett neu machen. So. Meistens geht es gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie ein neues Design hast oder dass es irgendwie komplett neu aussieht oder sowas. Das findest du als Founder geil, wegen Shiny Objects.
Ja, genau.
Am Ende darum geht es darum, was deine Zielgruppe haben möchte. Und das ist eigentlich der Fehler Nummer 1, weil es nicht wirklich datengetrieben ist und weil da kein Prozess in der steckt. Das ist einfach so dieses, wir designen alles neu, so ich schmeiße was an die Wand und ich schaue mir, was kleben bleibt. So, vielleicht bleibt ein bisschen was kleben, vielleicht fällt ein bisschen was wieder runter. Und das ist so der größte Fehler, den man machen kann. Das Beste, was ich mitgeben kann als wertvoller Tipp, ist, setz dich hin und setz dich mit deiner Zielgruppe auseinander. Also wir machen das wirklich regelmäßig, dass wir nicht nur Umfragen rausschicken, sondern dass wir telefonieren mit dem Kunden. Also es ist nicht mit unseren Kunden, sondern mit deren Kunden.
Ja.
Und schauen, einfach ein 15-Minuten Gespräch machen. Weil sowas kriegst du online nicht raus. Was kriegst du nicht in der E-Mail raus. Aber wenn du dich mit denen hinsetzt und ich weiß nicht, du hast jetzt irgendwie mal ein Vitaminwasser gekauft und frage ich dich 20 Minuten aus und du erzählst in deiner Lebensgeschichte und alles, habe ich dann noch ein viel krasses Verständnis von, was geht durch deinen Kopf. Wer ist eigentlich mein Kunde? Warum kauft er bei mir? Wie denkt er? Wie lebt er? Was sind seine Hobbys? Warum kann er nachts nicht schlafen, weil er sich darüber Sorgen macht und sowas? Und basierend auf diesem tiefen Zielgruppenverständnis kannst du dann überlegen, wie muss ich jetzt meinen Online-Shop anpassen, um das wirklich zu treffen, damit das für diese Person ansprechend ist. Ein gutes anderes Beispiel sind Eisbäder. Also vielleicht hast du den Trend mitbekommen mit diesen Portable Ice Baths. So hatten wir jetzt auch schon zig Kunden für, die das Produkt verkaufen, wo man halt eben reinsteigt. Und du kannst da ganz viele verschiedene Zielgruppen angehen. Eine Zielgruppe sind Athleten, die nach dem Sport sich besser recovern wollen. Eine andere Zielgruppe sind Unternehmer, die morgens um 4 aufstehen und direkt so einen Schock haben wollen, damit sie krass performen. Eine andere Zielgruppe ist, keine Ahnung was. Aber es gibt ganz viele Zielgruppen und für jede Zielgruppe musst du ja anders ansprechen. Also ich spreche einen Athleten anders an als irgendwie einen Biohacking-Unternehmer.
Klar.
Das sind ja zwei komplett verschiedene Avatare. Mhm. Dem einen geht es darum, das nächste Mal eine Medaille bei Olympia zu gewinnen und der andere will 10% mehr Performance haben, um mehr Geld zu machen. So.
Ja.
Also das kann ich ja fast gar nicht auf eine Seite oder an eine Werbeanzeige pressen. Und darum geht's halt. Es geht darum, dass du richtig krass verstehst, wer sitzt dir gegenüber, wer schaut sich deine Sachen an und warum kauft der Mann des Tages bei dir und darauf basierend dann Änderungen zu machen.
Macht Sinn. Dann gibt es natürlich auch, wenn man viel testet, oftmals Ergebnisse, die so ein bisschen gegen die Erwartung oder gegen die Intuition gehen. Ja. Wie geht ihr damit um?
Sehr kalt und emotionslos, weil es geht ja nicht darum, irgendwie unser Ego zu befriedigen oder zu sagen, ich hatte jetzt hier die beste Idee oder sowas, sondern es geht darum, wie können wir die Ergebnisse verbessern und was hat jetzt ein krasses Ergebnis. Es ist sehr simpel, es funktioniert nicht, dann sagen wir, okay, hat nicht funktioniert, warum? Und wie können wir vielleicht den Test nochmal neu aufsetzen, sodass er funktioniert? Also es geht eigentlich immer darum, daraus zu lernen. Weil deswegen ist es ja so, dass man A/B-Tests macht, um zu schauen, es funktioniert, es hat keine Auswirkungen, es hat eine negative Auswirkung. Und auch negative Auswirkungen sind richtig spannend, weil du siehst, was schreckt deine Zielgruppe ab. Wenn du das machst, dann kaufen sie nicht. Ne? Also
ja.
Beispielsweise Verknappung. Wir machen irgendwie einen Test, wo ein Countdown-Timer ist auf der Produktseite, der sagt, in 8 Minuten ist der Sale vorbei, in 7 Minuten ist der Sale vorbei. Ne? Und diese Verknappung hat einen negativen Effekt auf Conversion Rate. Das ist ein richtig krasses Learning, weil dann können wir das dem Kunden weitergeben und sagen, du darfst auf gar keinen Fall Verknappung benutzen in deinen Creatives, weil wir haben hier einen Test gemacht, wo wir das ausgespielt haben und die Leute haben weniger gekauft. Und das ist natürlich, es ist geil, die ganze Zeit die Conversion Rate zu steigern und Umsatz zu steigern mit gewissen Tests, aber es ist auch geil zu wissen, was darf man nicht machen. Weil die meisten Brand-Owner, für die ist das irgendwie so ein Rumgestocher, so ein auf gut Glück treffen die mal was.
Mhm.
Und die haben nicht diesen datengetriebenen Prozess, wo die ganz genau verstehen, das darf ich machen, das ist egal und das darf ich auf gar keinen Fall machen. Weil je mehr du testest, desto mehr näherst du dich ja auch dem an, wie muss ich mich benehmen, was muss ich mir jetzt überhaupt ausspielen, damit die kaufen. Und deswegen sind vor allem diese, selbst wenn das aussieht wie irgendwie ein A/B-Test, der nicht funktioniert hat, ist das eigentlich das, was dahinter steckt und was dann doch sehr hilfreich ist.
Either you win or you learn.
Ja, genau.
Sag mal, welche Rolle spielen Mobile Devices oder generell der Device-Typ, wenn ihr A/B-Tests fahrt und vor allem ne, Responsive Design auf Landingpages? Da muss man, glaube ich, auch stark drauf achten, dass es auf allen Geräten passt.
Ja.
Wie stellt ihr sicher, dass das oder wie berücksichtigt ihr das Ganze?
Sehr gute Frage. Also wir haben direkt von Anfang an erstellen wir Designs für alle Endgerättypen und wir haben ein ganzes Team, das nennen wir das QA-Team, also Quality Assurance Team, was in einem Büro sitzt und ganz viele Endgeräte hat, also alles von MacBooks, Samsung, iPhones, Tablets und dann, sobald wir etwas testen wollen, spielen die das eben auf allen Geräten durch, um sicherzustellen, dass es auf jedem Endgerät gut aussieht. Und im ersten Schritt kannst du direkt sehen über Google Analytics oder Shopify-Daten, auf was für ein Endgerät schauen sich meine Nutzer die Gruppe an, den Online-Shop an.
Ja.
Das wird meistens mobile sein. 70, 80, 90, 95% mobile und der Rest ist irgendwie zwischen Desktop und Tablet aufgeteilt. Und dementsprechend ist es in den meisten Fällen so, dass wir mobile first designen und in manchen Fällen so, dass wir es einfach für alle sehr designen.
Mhm. Cool, danke dafür. Sag mal, gibt es bestimmte Branchen, Produktkategorien oder auch vielleicht Preiskategorien, bei denen Full-Funnel-Testing besonders belohnt oder besonders herausfordernd ist?
Besonders belohnt bei High-Ticket-Products.
Mhm.
Also je teurer das Produkt, desto mehr musst du dafür sorgen, dass alles von A bis Z komplett durchoptimiert
ist. Hast du ja auch eine wesentlich längere Journey am Ende, viel mehr Touchpoints.
Genau, also alles, was so weggeht von Spontankäufen hin zu, die überlegen sich das wirklich, ob sie es kaufen wollen, da wirst du richtig krass dafür belohnt. Also ab so 100, 150 Euro und vor allem, wenn wir jetzt mal denken in Richtung Möbel, in Richtung Uhren, in Richtung hochwertigen Schmuck, da wird man sehr, sehr stark für belohnt.
Wie siehst du generell die Zukunft von CRO, insbesondere im Kontext von auch künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen?
Ich glaube, dass dieses ganze Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning eine sehr vorteilhafte Auswirkung vor allem auf CRO hat, weil Conversional Rate Optimierung ist sehr stark abhängig von Datenanalyse und Big Data Intelligence. Das heißt, dass man sich aus einer riesigen Menge an Datenpunkten die Erkenntnisse rauszieht, was man jetzt machen muss. So, wenn wir jetzt irgendwie ein paar Kunden von uns, sowas wie die Udi, die machen ein paar hundert Millionen Euro Umsatz im Jahr, die haben natürlich unendlich viele Datenpunkte. Und wenn wir dafür Machine Learning und KI nutzen können, um diese riesige Masse an Datenpunkten zu analysieren, dann ist das natürlich, hilft in der Effizienz und auch in der Erfolgswahrscheinlichkeit. Weil wir beschäftigen wirklich viele Vollzeit-Datenanalysten und selbst wenn wir unsere 7, 8 Datenanalysten auf nur die Udi setzen würden, wäre das wahrscheinlich nicht genug. So. Ja. Also da kannst du gar nicht hinterherkommen mit menschlichen, sag ich mal, Arbeitskraft und Arbeitszeit. Und dafür wird es sehr, sehr spannend sein. Also wir nutzen das jetzt auch schon seit ein paar Monaten, um dafür zu sorgen, halt so riesige Datenmengen schneller analysieren zu können.
Eigentlich könntest du ja auch damit quasi so eine Art Always-on-Experimentation am Laufen haben. Also quasi unendlich viele Varianten, die ständig generiert und getestet werden und sich quasi selbst optimieren.
Mhm.
Landingpages.
Ja.
Also so stelle ich mir das tatsächlich vor, dass es früher oder später der Fall sein würde. Sag mal, jetzt mal an die Audience, welche Ratschläge würdest du Online-Shop-Betreibern geben, die vielleicht gerade anfangen mit CRO? Was sind so die Lowest-Hanging-Fruits und wie soll man da loslegen am besten?
Am besten eine Umfrage oder sich 20, 30, 100 Kunden raussuchen, mit denen man telefonisch sprechen, dann sich überlegen, wie kann ich dementsprechend meine Website optimieren, vom Copywriting, vom Produkt, vom Messaging und wie kann ich meine Ads optimieren. Das Wichtigste ist, dass Conversion Rate Optimierung wird eigentlich erst richtig relevant, wenn du 400, 500, 600.000 Euro Umsatz im Monat generierst. Vorher brauchst du dich damit eigentlich gar nicht zu beschäftigen, weil da hast du wichtigere Hebel als Online-Shop-Besitzer. Also wir haben viele Cases, die kommen zu uns, die machen 1 Million im Monat, die machen 1,5 Millionen im Monat, 2 Millionen im Monat und die haben noch nie ihren Online-Shop angefasst. So. Also es ist wirklich so, dass zu Beginn der meiste Umsatz generiert wird durch deine Werbung und deinen Product Market Fit. Und meistens ist es so, dass du eher neue Creatives brauchst und neue Angles oder neue Angebote, anstatt irgendwie eine kleine Veränderung auf dem Online-Shop. Also Conversion-Optimierung kann auch ein Shiny Object sein, wenn du irgendwie gerade stagnierst auf einer gewissen Größenordnung. Und deswegen sage selbst ich als CRO-Experte, du solltest dich auf andere Sachen erstmal fokussieren, bevor du auf so einer Flughöhe von so einer 500.000 im Monat bist, wo es dann wirklich sinnhaft ist, in Conversion-Optimierung deine Zeit und Energie zu investieren.
Brauchst ja auch ein gewisses Volumen an Traffic, um überhaupt irgendwie Signifikanz zu erreichen.
Ja.
Genau. Ja. Karl, war mega, dass du da warst. Krasse Insights auf jeden Fall. Ja. Dank dir, Mann.
Sehr gefreut.